Jesus, ich danke dir für deine kostbare Gegenwart. Ich danke dir für die ermutigenden Worte, die wir gehört haben. Danke, dass du sprichst. Herr, wir wollen Acht haben auf das, was du sprichst. Wir wollen Acht haben. Wir wollen das nicht als gewöhnlich nehmen und rausgehen und es wieder vergessen, sondern wir wollen Täter des Wortes sein, Herr. Der das Wort hört und es nicht tut, der gleicht einem Mann, der sich im Spiegel betrachtet und weggeht und sogleich vergessen hat, wie er ausgesehen hat. Wir wollen diesen Spiegel mitnehmen, wollen uns betrachten, wollen uns prüfen im Licht des Wortes. Wir wollen den Maßstab nicht niedrig ansetzen und sagen, ja, der und der und der ist noch schlimmer, sondern wir wollen unseren Maßstab an dir festmachen, Jesus. Heiliger Geist, du bist der, der uns lehrt, der uns führt. Du bist die Salbung in uns, die uns alle Dinge lehrt. Dein Wort sagt, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Die Salbung, die in euch ist, lehrt euch alle Dinge. Ihr wisst alles. Ihr wisst alles. Denn die Salbung ist in euch. Also wollen wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und wollen Täter des Wortes sein. Wollen unser Haus auf festen Stein bauen. Halleluja. Danke, Herr, dass du eine Gemeinde hervorbringst. Nicht nur hier beschränkt, die Netzwerkgemeinde, sondern dass du weltweit einen Leib formst, der ein Täter des Wortes ist. Danke, Jesus. Herr, wir wollen Teil davon sein. Wir wollen das nicht vorbeigehen lassen. Wir wollen die Zeit der Gnade nicht verpassen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir hatten angefangen zu predigen über den Philipperbrief. Einer meiner Lieblingsbriefe. Wenn nicht sogar der Lieblingsbrief. Aber das hat ja nichts zu sagen, ob das nun mein Lieblingsbrief ist oder nicht. Wir haben letzte Woche angefangen in Philippa Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Da ging es, wie Jürgen schon erzählt hat, um Paulus und seine Einstellung, ein Sklave Jesu Christi zu sein. Dann ging es um die Heiligen, die in Christus Jesus wohnen. Der Hauptwohnsitz Christus, der Nebenwohnsitz Philippi. Dann ging es um das, was Kerstin erzählt hat, das Freude im Gebet. Dass Gott uns Freude schenken will im Bethaus. Und wenn wir ihn suchen, dass Gott Freude tut. Dass Gott uns Freude schenken möchte. Dann ging es aus Vers 6 darüber, dass Gott ein gutes Werk angefangen hat, was unmöglich zu vollenden ist. Dass der christliche Glaube etwas Unmögliches ist. Und wir hatten darüber gesprochen, über das Kamel, was durchs Nadelöhr geht. Und die Jünger gesagt haben, wenn das so ist, wie du das sagst, Jesus, dann, wer kann dann gerettet werden? Und Jesus sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Gott hat ein gutes Werk angefangen und er wird es vollenden in dir. Etwas, wozu du nichts, etwas, was du nicht machen kannst. Etwas, was nur möglich bei Gott ist. Halleluja. Und zuletzt ging es um die geistliche Vaterschaft des Paulus, der seine Liebe zu den Philippern ausdrückt, zu seinen geistlichen Kindern und der sich danach sehnt, sie wiederzusehen. Und wir hatten da den Punkt besprochen, dass wenn wir diese Wunde immer noch in uns tragen, über den fehlenden geistlichen Vater oder die fehlende geistliche Mutter, dass wir uns zu Abba Vater wenden können, der unser geistlicher Vater wird. Und dass wir dann aus dem, was wir empfangen, aus dieser Beziehung, selbst geistliche Väter und Mütter werden. Ja. Denn was uns mangelt in unserem Vaterland, sind Väter. Okay, jetzt sind wir also in Vers 9 angelangt. Könnte vielleicht mal jemand Vers 9 bis 11 lesen am Mikrofon? Wer möchte? Silvio.
Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf dem Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes.
Typisch Paulus. Das Papier war rar. Er musste seine Worte so kompakt zusammenfügen, dass möglichst viel auf dem wenigen Papier stehen konnte. Was die Übersetzer des griechischen Textes vor unheimliche Herausforderungen stellt. Nicht nur hier, sondern auch im Epheserbrief, wo ein Satz von Paulus manchmal über 10 Verse geht. Und das müssen wir dann ins Deutsche pressen und irgendwie damit klarkommen. So ähnlich fühle ich mich auch bei diesen 3 Versen, die so dicht sind mit Wahrheit, so gefüllt sind mit Schätzen und so, sie sind entstanden unter der Salbung des Heiligen Geistes. Ja, und der Petrus sagt am Ende vom zweiten Petrus, am Ende sagt er über den Paulus, dass viele die Worte von Paulus verdrehen und die umdeuten, weil er ja weiß, dass vieles in seinen Briefen schwer zu verstehen ist. Aber diejenigen, die diese Worte umdeuten und da etwas Falsches rein interpretieren, machen das auch mit den übrigen Schriften. So, Gott möchte uns etwas sagen. Hier ist eins der apostolischen Gebete von Paulus. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass es in mehreren Briefen von Paulus apostolische Gebete gibt. Und der Ellen Hood hat immer gesagt, dass er, wenn er diese Gebete betet, immer mit einem Lächeln die betet. Weil er weiß, die stehen in der Bibel, die muss Gott ja erhören. Die muss Gott erhören, weil die müssen ja Gottes Wille sein, weil sie in der Bibel stehen. So können wir dieses Gebet nehmen und es beten mit einem Lächeln auf den Lippen, weil Gott muss es erhören. Sonst hätte er es ja nicht da reingeschrieben. Er betet für eine Sache. Wir hätten den, wenn wir das lesen, könnten wir den Eindruck gewinnen, er betet für ganz viele verschiedene Punkte, aber er betet nur für eine Sache. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Er betet, dass unsere Liebe mehr und mehr überströmt. Halleluja. Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Er ist nicht der Erfinder von Liebe und er gibt auch nicht nur Liebe, sondern er ist selbst die Liebe. Und diese Liebe ist unerschöpflich. Unerschöpflich. Er ist ein ewiger Gott und in seinem Herzen ist eine unerschöpfliche Quelle von Liebe. In Daniel Kapitel 19 oder 11, ich weiß es nicht genau, da sieht Daniel den Thron Gottes und darauf sitzt einer alt an Tagen und es ist Gott. Und von diesem Thron, auf dem er sitzt, geht ein nicht endender Strom von Feuer aus. Und das ist der Strom der Liebe. Wenn Jesus den Apostel Johannes anschaut, schaut er ihn an mit Feueraugen. In Jesus ist eine nicht versiegende Quelle von Liebe. Manche denken, dass seine Augen Augen des Gerichts sind, wie ich das früher dachte, weil im Korintherbrief steht, dass alles, was wir gemacht haben, dass unsere Werke geläutert und geprüft werden durchs Feuer. Und da dachten Felix und ich, Felix dachte das auch, dass Gott dann, dass Jesus uns anschaut und sein Feuer verbrennt alles, was Holz, Heu und Stroh ist. Aber das ist nicht die Bedeutung der Feueraugen. Jesus sagt, dass die Augen das Fenster des Leibes sind. Wenn wir in die Augen einer Person schauen, schauen wir in ihr Inneres. So, wenn du in die Augen von Jesus schaust, siehst du ein Feuer. Halleluja. Es ist das Feuer der Liebe. Sein ganzer inwendiger Mensch ist verzehrt von Liebe. Da ist nur Liebe. Und das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Paulus betet für den neuesten Frischbekehrten, der sich erst heute Morgen bekehrt hat, und für den, der schon jahrelang mit Jesus in Philippi unterwegs ist. Na, Philippi, auf den Philippinen, genau. Er betet sowohl für den Frischbekehrten, als auch für den, der schon reif in Christus ist. Und er betet, eure Liebe soll mehr und mehr überströmen. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, was du schon mit ihm erlebt hast. Da ist immer noch mehr Liebe. Da ist immer noch mehr Liebe, die du geben kannst, Liebe, die du sprechen kannst. Du kannst diese Quelle im Himmel anzapfen und kannst überströmen in Liebe. In diesem Gebet veranschaulicht Paulus, wie man kann es auf zwei Wege veranschaulichen. Das hat Gott mir vorhin gezeigt vor dem Gottesdienst. Es ist entweder wie ein Baum oder wie ein Gebäude. Wenn man hinten anfängt, also ich möchte das jetzt mal einfach illustrieren. Wir fangen mal bei Vers 11 an von hinten. Zur Ehre und zum Lob Gottes. Wir sollen zur Ehre und zum Lob Gottes sein. Das sind wie die Blüten an einem Baum, die wunderbar riechen. Dann können wir weitergehen, dass wir erfüllt sind mit den Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Das sind die Früchte, die man von diesem Baum pflückt. Wir sind lauter und ohne Anstoß bis auf den Tag des Christus. Lauter und ohne Anstoß, das könnten wir die Zweige sein. Wir prüfen, worauf es ankommt. Das sind wie die Äste. Erkenntnis und Urteilsvermögen ist wie der Stamm. Und die Wurzel ist die Liebe. Oder wir sagen, die Ehre, aus Vers 11, die Ehre und das Lob Gottes ist wie der Schornstein auf dem Dach oder die Spitze an einem großen Hochhaus. Die Früchte der Gerechtigkeit sind wie die obersten Stockwerke, dann die mittleren Stockwerke ist, dass wir unanstößig und lauter sind. Das Erdgeschoss ist, dass wir, oder dann die unteren Stockwerke sind, dass wir prüfen können, worauf es ankommt. Das Erdgeschoss ist Erkenntnis und Urteilsvermögen und das Fundament ist Liebe. Ist doch gut, also ich fand's gut. Ihr seht alle so deutsch aus, ohne Regung. Okay, Halleluja. Paulus greift dieses Bild selber auf, ist mir danach bewusst geworden, in einem anderen apostolischen Gebet in Epheser Kapitel 3. Da betet er quasi für dasselbe. Einfach nur ein paar Seiten zurück, zwei, drei Seiten zurückblättern. Er betet, ich lese ab Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Er verwendet genau dieselbe Sprache. Die Liebe, wir sollen in Liebe gewurzelt sein, wie ein Baum. Und wir sollen in Liebe gegründet sein, wie ein großes Gebäude, ein Fundament. Paulus hat dasselbe Gebetsanliegen für die Epheser wie für die Philipper. Er betet, dass wir mehr und mehr überströmen in Liebe. Dass dieses Gefäß, was wir besitzen, was unser Leben ist, was unser Körper ist, dass es übersprudelt. Halleluja. Ich könnte die ganze Zeit jetzt bei dem einen Punkt bleiben, dass wir überströmen werden in Liebe. Aber das wäre eine ziemlich langweilige Predigt, das immer wieder zu sagen. Deswegen machen wir mal weiter. Die Liebe überströmt in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Wenn wir Gottes Liebe erkennen, wenn wir Gottes Liebe empfangen, lernen wir ihn kennen. Johannes der Apostel schreibt in seinem Brief: Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wir dachten früher, oder ich halte Felix da raus. Ja. Ich dachte früher, dass das Erkenntnis bedeutet, dass ich die Bibel lese und dann verstehe, was Gott, also oder Gott mir Dinge zeigt, die ich dann verstehe, und dass ich dann richtiger bin als vorher. Und das ist das, worauf es ankommt. Aber Paulus und Johannes und auch Jesus, alle sagen dasselbe: Du verstehst nur richtig, wenn du liebst.
Amen.
Wenn deine Erkenntnis nicht zu Liebe führt, ist die Erkenntnis nutzlos. Im 1. Korinther, Kapitel 8, glaube ich, steht geschrieben: Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Erkenntnis im Kopf, die wir durch Lernen bekommen, nützt uns überhaupt nichts. Paulus redet im 2. Thessalonicher Kapitel 3 über Menschen, die immer lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil ihr Lernen nicht zu Liebe führt. Weil ihr Lernen nicht dazu führt, dass sie verändert werden, sodass sie den, der sie befreit hat, widerspiegeln. Wenn deine Lehre, deine Predigten oder das, was du dir zuführst als geistliche Nahrung, wenn das nicht zu Liebe führt, dann kannst du es sein lassen. Es bringt dir nichts. Wir kennen das alle in 1. Korinther Kapitel 13. Du bist ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Du machst einen Haufen Götzenlärm, weil das waren die Instrumente, die sie im Götzentempel verwendet haben. Du machst einen Haufen Lärm und Gott hat null gefallen. Du kannst übers Wasser gehen, du kannst Berge mit deinem Glauben versetzen, du kannst alle Erkenntnis haben, du kannst die perfekteste Gabe der Weissagung haben, jedes Geheimnis wissen. Aber ohne Liebe bist du wertlos. Ist das, was du tust, wertlos, nicht du bist wertlos. Okay. Du kannst deinen Leib hingeben, dass er verbrannt wird, all deine Habe hingeben und den Armen schenken. Aber wenn du nicht diese Liebe hast, nützt es dir nichts. Jesus und auch die Apostel lassen keinen Zweifel. Nur die Liebe zählt. Kein Pflaume. Diese, die Nichtdeutschen werden das nicht kennen, oder auch die keinen Fernseher haben. Es gab diese Show mit Kai Pflaume auf Seite. Gibt es die heute noch? Ich glaube nicht, ne? All you need is love. Nur die Liebe zählt. Und dann haben sie immer da die Tochter mit ihrem Vater wieder zusammengebracht. Und der Mann, dem tat es so leid, was er in der Beziehung getan hat. Und dann haben die sich versöhnt. haben eine riesen Show draus gemacht. Aber es stimmt, nur die Liebe zählt. Die Bibel lässt keinen Zweifel dran. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sollten wir uns sogar davor fürchten, nicht zu lieben. Vor anderthalb Jahren hatten wir hier das Single-Seminar und ich habe 2 Sessions über das Gebot der Liebe gesprochen und Gott hat mir gezeigt auf einmal diese 5 Konsequenzen aus dem 1. Johannesbrief, wenn wir uns weigern, dem Gebot der Liebe Gehorsam zu leisten. Erstens, du kennst Gott nicht. Zweitens, du bleibst im Tod. Drittens, du bist ein Lügner. Viertens, du bist ein Mörder. Und das 5. habe ich vergessen. Schaut, lest den 1. Johannesbrief, nehmt es ernst. Alles, was zählt, ist Liebe. Wir wachsen in Liebe, wenn wir ihn wahrhaftig erkennen. Lasst uns mal das, was ich gerade angesprochen hatte, im 1. Korinther Kapitel 8, lasst uns das mal aufschlagen. Wer hat eine Elberfelder? Elberfelder?
Silvio, lies mal Vers 1 und 2 vor.
Götzenopferfleisch?
Vers 1 und 2. Wir reden jetzt über Götzenopferfleisch.
Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.
Halleluja. Ich liebe das in der Elberfelder, weil in der Schlachter steht Wissen. Wenn jemand meint, etwas zu wissen, aber in der Elberfelder klingt das irgendwie schöner. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Halleluja. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Und hier stehen für diese Worte, die wir im Deutschen ist das ein Wort, im Griechischen sind das 2 verschiedene Worte. Wenn jemand meint, etwas im Kopf erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, wie man im Herzen erkennen soll, wie man aus Erfahrung erkennen soll. Die wahre Erkenntnis Gottes führt uns immer zu einer Tat, zu einem Ergebnis. Man kann sie sehen. Und dieses Ergebnis heißt Liebe. Die Kopferkenntnis bläht auf. Du wirst immer größer und größer, aber es ist nur heiße Luft dahinter. Aber die Liebe erbaut. Die Liebe ist das, was wir brauchen. Paulus betet, dass unsere Liebe noch mehr und mehr überströme in aller Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Lass uns mal zurückgehen hier zum 1. Philipperbrief. Wenn wir gefüllt werden mit seiner Liebe und andere dadurch lieben, weil das die Konsequenz davon ist. Du kannst nicht gefüllt werden von Gottes Liebe und nicht lieben. Unmöglich. Die Liebe Gottes sucht nicht das ihre. Die Liebe Gottes kann nie bei sich selbst bleiben. Sie muss immer zum Nächsten gehen. Das steht im 1. Korinther 13. Die Liebe Gottes sucht nicht das ihre. So, wenn du die Liebe Gottes empfängst, du musst andere lieben. Das ist die Natur der Liebe. Wenn du das nicht tust, ist die Chance sehr groß, dass du da irgendwas empfangen hast, aber nicht die Liebe Gottes. Wenn deine Lehre, deine Predigt dein Input, den du bekommst, dich nicht dazu führt, mehr zu lieben, dann ist etwas grundlegend verkehrt. Und wenn wir diese Liebe empfangen und dadurch andere lieben, erkennen wir Jesus mehr, erkennen wir Gott mehr, der die Liebe selbst ist. Und dann wachsen wir in Urteilsvermögen und prüfen, das ist so herrlich, dass wir können prüfen, worauf es ankommt. Das habe ich früher geliebt. Ich prüfe, worauf es ankommt. So Sherlock Holmes-mäßig, elementares Beobachten. Ja, gut, wenn ihr Sherlock Holmes kennt, der wird jetzt... Okay, egal. Ich prüfe, worauf es ankommt. Ich lese das, ich sehe die Fakten und dann prüfe ich anhand der Fakten, anhand der Standards, was jetzt wichtig ist. Aber die Quelle dieser Prüfung ist nicht ein Wissen im Kopf, ist auch nicht eine Checkliste, die ich abhacke, sondern ist Liebe. Wenn du prüfen willst, worauf es ankommt, musst du es prüfen mit der Prüfung der Liebe. An den Standards der Liebe. Denn worauf es ankommt, Überraschung, ist Liebe. Es kommt auf Liebe an. Ich habe letzte Woche Mike Bickel gehört und er hat dieses Zeugnis von dem Bob Jones, der jetzt schon gestorben ist, hat dieses Zeugnis von Bob Jones, der einen prophetischen Dienst hatte und er in einer Vision ist er vor den Thron von Jesus gekommen. Oder war irgendwie halb tot, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war er vor dem Thron Jesu. Und er dachte, jetzt bin ich hier und ich werde geprüft anhand der Größe meines Dienstes, wie viele Menschen ich beeinflusst habe, vielleicht wie groß mein Opfer war, was auch immer. Und Jesus hat ihn eine einzige Frage gestellt. Hast du gelernt zu lieben? Hast du gelernt zu lieben? Und Bob Jones war so in seinen Grundfesten erschüttert und war so, er hat seinen ganzen Dienst danach verändert und an dieser einen Frage ausgerichtet. Hast du gelernt zu lieben? Ich will lernen zu lieben. Und Misty Edwards hat dieses herrliche, wunderbare Lied daraus gemacht, wo sie singt, Did you learn to love? It's not about money, it's not about ministry. Did you learn to love? Es kommt auf Liebe an. Prüfe, worauf es ankommt. Wir können nur prüfen, worauf es ankommt, wenn wir Urteilsvermögen haben und Erkenntnis, die aus der Liebe kommen. Merkt ihr, wie viel hier drinsteckt, was das für Schätze sind, was das für Tiefen sind, die man gar nicht einfach so, wir lesen das so schnell drüber, 2 Kapitel am Tag, naja, okay, ich will noch meinen Kaffee trinken und dann zack, zack, zack. Es ist so gut, einmal Stopp zu drücken, einmal zurückzuspulen und nochmal zu lesen. Paulus, der mit dem Herzen eines geistlichen Vaters für seine Kinder betet, unter der Salbung des Heiligen Geistes. Okay. Wir überprüfen, worauf es ankommt, damit wir lauter und ohne Anstoß sind auf den Tag des Christus. Paulus sieht das Ende. Der Tag des Christus, einer seiner ein thematischer Dauerbrenner im Neuen Testament. Sowohl bei Jesus als auch bei den Aposteln bis hin zur Offenbarung. Der Tag des Christus. Der Tag, an dem er wiederkommt. Der Tag, an dem er seine Herrschaft antritt. Und Paulus war völlig davon überzeugt, dass er noch lebt, wenn Jesus wiederkommt. Er schreibt an die Thessalonicher, die, die sterben, werden mit auferweckt, aber wir, die wir übrig bleiben bis zu seiner Ankunft. Er war völlig davon überzeugt, ich werde noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Erstens, Paulus war in einem kompletten Trugschluss, er hatte keine Ahnung, war völlig übergeistlich. Oder zweitens, es ist der Wille Gottes für jeden von uns, mit dieser Erwartung und dieser Haltung zu leben. Die Gemeinde in jeder Generation, wenn sie denn wahrhaft diesen apostolischen Charakter hat, lebt mit dieser Haltung, dass Jesus bald wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn wir diese Perspektive verlieren, wenn wir das Ziel, was ist das, was Silvio gesagt hat, wenn wir das Ziel aus dem, hast du das vorhin gesagt? Wer hat das gesagt vorhin? Mit das Ziel, dass wir bei, du hast aber Amen gesagt. Deswegen dachte ich, du hast das gesagt. Wer hat das vorhin? Wer? Margret. Also unser Ziel ist, bei Ihnen zu sein?
Ja.
Ja, danke, Margret. Das ist das Ziel, auf das wir hinlaufen. Ein Sprinter, einer, der Marathon läuft, den wirst du nie so laufen sehen. Weil das ihn völlig beschränkt, in seiner Fähigkeit gut zu laufen. Er muss den Kopf heben und muss sich das Ziel anschauen. Ich habe mal mit Leichtathletik angefangen. Okay, die jetzt lachen, wissen, warum sie lachen. Das war auch damals auf das Bestreben meiner Mutter. Ich war da noch Kind und da bin ich da halt hingelaufen. Und da war dieser eine Wettkampf oder dieser Tag, wo dann alle hin sind. Und da, ich habe das nicht lange dann gemacht. Ist egal. Der Punkt war, dass ich habe 2 Wochen auch Gewichtheben gemacht. nein, auch auf Bestreben meiner Mutter. Sie hat nie gefragt, was willst du eigentlich machen? Was macht dir denn Spaß? Aber ist egal. Ich hatte auf jeden Fall barbarischen Muskelkater. Auf jeden Fall, an diesem einen Tag ging es darum zu laufen. Und am Rand standen die Leute, ich bin so gelaufen. Und am Rand stand die Trainerin oder meine Mutter, ich bin nicht mehr, ich glaube, meine Mutter war das, hat gesagt, heb den Kopf hoch, du musst das Ziel anschauen, du musst das Ziel anschauen. Und so verrückt das alles war, sie hatte recht. Die Batterie? Sie hatte recht. Wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, laufen wir entweder langsamer oder wir weichen ganz ab. Paulus erklärt das im 2. Korintherbrief. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, um zu empfangen für das, was wir getan haben, Gutes oder Schlechtes. Und dann ist im Deutschen ein Absatz und dann sagt er, da wir den Schrecken des Herrn kennen. Da wir den Schrecken des Herrn kennen. Puh. Wenn wir das Ziel, den Tag des Christus, aus den Augen verlieren, erleben wir das, was wir heute im Allgemeinen in der westlichen Gemeinde sehen. Ein Mangel an Furcht Gottes und ein Vorbeileben an dem, was die Gemeinde eigentlich ausmachen sollte. Und eine Gemeinde mit apostolischem Charakter, nach Paulus, die lebt mit der direkten Erwartung, Jesus kommt wieder und ich muss vor ihm stehen. Und die Bibel sagt, gibt zwei Möglichkeiten für Christen, für den Tag der Wiederkunft Christi. Die erste ist, wir werden beschämt bei seiner Ankunft. Die zweite ist, wir freuen uns in großen, lauten Jubel, wenn er wiederkommt. Weil der Tag kommt, ob du willst oder nicht. Paulus hat für sich das Ziel und für seine geistlichen Kinder das Gebet, dass sie lauter und ohne Anstoß sind, wenn Jesus wiederkommt. Dass da nichts in ihnen ist, was ein Anstoß für Jesus ist. Nichts, was irgendwie Sünde ist. Nichts, was irgendwie eine Haltung der Rebellion ist. Ich denke nicht, dass er für eine perfekte Gemeinde betet. Wie eins der wenigen Derek Prince-Zitate, die ich kenne, wenn es eine perfekte Gemeinde geben würde, würde ich nicht in sie eintreten, weil wenn ich drin wäre, wäre sie nicht mehr perfekt. So. Es geht nicht um eine Perfektion als eine Fehlerfreiheit oder eine Abwesenheit von Fehlern und Fehltritten. sondern es geht um eine Reinheit aus dem Herzen, eine Lauterkeit des Herzens. Das ist die Reinheit, die Paulus meint im Galaterbrief, wenn er sagt, dass durch das Wort Gottes die Braut Jesu gewaschen wird von allen Flecken und Runzeln. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt, ist nicht der Tag der glorreichen Entrückung, wo auf einmal alle verschwinden und die Flugzeuge abstürzen, wie du das in amerikanischen Science-Fiction-Filmen gesehen hast, sondern der Tag der Wiederkunft Jesu ist ein Tag der Hochzeit, wo er seine Braut in Empfang nimmt. Und noch wieder da können wir so viel von Paulus lernen, von dem Eifer des Paulus. 2. Korinther Kapitel 11. Hört euch die Aufnahme an, schreibt die Bibelstellen auf und lest das alles nach. 2. Korinther Kapitel 11. Da sagt er, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, auf dass ihr lauter und, ich lese, und ohne Anstoß, genau wie hier, lauter und ohne Anstoß seid. Ich lese es euch vor. 2. Korinther Kapitel 11. Ich eifere, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ist eine komische Übersetzung. Er eifert um euch nicht mit göttlichem Eifer, sondern mit Gottes Eifer. Der Eifer Gottes ist in Paulus Fleisch geworden. Er eifert um die Gemeinde mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen, vor den Christus hinzustellen, sagt die Elberfelder. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Paulus, ist es so wichtig, dass Jesus eine reine Braut bekommt, die lauter und unanstößig ist. Und die eine Reinheit hat, die nicht nach außen hin ist, sondern die von innen kommt. Eine Reinheit des Herzens. Das bedeutet auch nicht, dass wir völlig jeden Stolz losgeworden sind. Das passiert erst, wenn wir komplett verwandelt werden. Aber es bedeutet, dass du die Haltung hast, deinen Stolz nicht zum Zug kommen zu lassen. Es bedeutet, dass du den Willen hast, rein zu leben. Dass du den Willen hast, zu lieben. Und dass dass du die nötige Demut hast, wenn du gefallen bist, das zu bekennen und Sünde Sünde zu nennen. Und dagegen Krieg zu führen. Das bedeutet lauter und ohne Anstoß. Das ist die Braut, die Jesus möchte. Eine Braut, die liebt. Okay. Philipper Kapitel 1. Danke, Jesus. So dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Schon drei Viertel. Die Früchte der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Die Früchte der Gerechtigkeit sind ein Lebensstil. Gerechtigkeit ist ein Lebensstil, ist etwas, was man in Taten erkennen kann. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer, nicht weit übersteigt, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. So, Gerechtigkeit hat nicht nur, also Paulus verwendet das auch in Bezug auf einen Status, aber meistens wird es in der Heiligen Schrift dazu verwendet, dass Gerechtigkeit ein Lebensstil ist, dass Gerechtigkeit in Taten gesehen werden kann. Und die Früchte der Gerechtigkeit sind durch Jesus Christus gewirkt. Wieder mal ein paar Seiten zurück zu Epheser Kapitel 2. Vers 10. denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind geschaffen in Jesus Christus, zu Werken, die ihn verherrlichen, zu guten Taten. Paulus betet, dass diese Erkenntnis, von der er spricht, diese Liebe, die übersprudeln soll, dass das nicht nur eine theoretische Sache ist, etwas, was wir so mönchsmäßig so in unserem stillen, hinter unseren Mönchmauern leben, sondern er erwartet und er betet dafür, dass es nach außen tritt, dass Menschen das sehen können und dass so die Welt verändert wird. Jesus sagt in der Bergpredigt, lasst die Menschen eure guten Taten sehen, dass sie den Vater im Himmel preisen. Und diese Taten sind praktische, gelebte Liebe. Im Hohelied, Kapitel 8, heißt es, dass da betet die Gemeinde, oder da sagt Jesus zur Gemeinde, leg mich als ein Siegel auf dein Herz, als ein Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahwes. Dieses Siegel soll auf unser Herz, wir sollen die Liebe Gottes empfangen, dieses Feuer soll brennen in uns, aber dieses Siegel muss auch auf unseren Arm. Das bedeutet, unsere Taten müssen die Liebe Gottes oder sollen die Liebe Gottes demonstrieren. Das ist das Herzensanliegen von Paulus. Und das ist dann zur Ehre und zum Lob Gottes. Das ist das Christenleben. Paulus betet, dass das, was Gott angefangen hat, ja, das fängt ja nicht nur an seit dem Gebet, sondern er betet, dass es mehr und mehr und mehr und mehr wird. Dass die Liebe überströmt. Immer mehr und mehr. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja. Jana und Thomas, könnt ihr noch mal nach vorne kommen? Jesus, diese Pharisäer sind zu dir gekommen und haben gefragt, was ist das erste Gebot? Was ist das höchste Gebot im Gesetz? Du hast geantwortet, oder du hast ihn zurückgefragt, wie liest du? Und der Pharisäer hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Herzen. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus, du hast zu diesem Mann gesagt, wahrlich, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Herr, wir wollen, dass dieses Gebet von Paulus in uns zur Erfüllung kommt. Dass die Liebe, die du uns gegeben hast, in unsere Leben als Gefäße, dass diese Liebe noch mehr und mehr überströme. Herr, wir danken dir für deine Liebe, die in deinem Herzen brennt. Wir danken dir für deine Liebe zu uns, den Sündern, heilig gemacht in Christus. Wir danken dir, dass du diese verlorene Welt liebst. Herr, wir bitten dich, dass du uns füllst mit deiner Liebe, dass du uns taufst mit deiner Liebe, sodass wir überlaufen, Herr. mit Liebe. Danke, Herr, dass du da bist, um zu antworten. Danke, Herr, dass du auf Herzen reagierst. Ja, macht, ich will euch ermutigen, macht euer Herz auf. Gott will antworten. Gott will handeln an euren Herzen. Er will noch viel mehr seine Liebe in dein Herz geben, als du das selbst willst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir sind hier und wir bitten dich, dass du uns dienst und dass du uns neu füllst mit deiner Liebe. Dass du uns neu füllst mit dem, was dein Herz überströmend hat. Wir stellen uns in diesen Feuerstrom. Wir wollen verzehrt werden davon.